Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Ein US-Militärgericht hat heute den WikiLeaks-Informanten Manning wegen Geheimnisverrats für schuldig befunden, ihn aber vom Hauptanklagepunkt der Unterstützung des Feindes freigesprochen. Dem Obergefreiten der US-Armee droht damit nicht die Todesstrafe. Das Strafmaß soll erst im August verkündet werden. Manning hatte geheime Dokumente aus Armeedatenbanken an die Enthüllungsplattform WikiLeaks weitergeleitet.
Sonderbewachung für den Angeklagten Bradley Manning auf dem Weg zur Urteilsverkündung. Der inzwischen 25-jährige Obergefreite hatte 2010 Militär- und Staatsgeheimnisse an die Enthüllungsplattform WikiLeaks weitergeleitet. Das gab der ehemalige Computerspezialist der US-Armee im Prozess früh zu. Er habe jedoch niemandem schaden wollen, sondern die Öffentlichkeit über die Grausamkeiten der Irak- und Afghanistan-Kriege informieren wollen. So verteidigte er sich in einer heimlich im Gericht mitgeschnittenen Aussage. Vor allem die Veröffentlichung dieses Videos machte weltweit Schlagzeilen. Es zeigt den tödlichen Einsatz eines US-Kampfhubschraubers, die Jagd auf Zivilisten, von den Soldaten zynisch kommentiert. Auch geheime Depeschen von US-Diplomaten schickte Manning an WikiLeaks. Für die Obama-Regierung eine hochpeinliche Enthüllung. Vor wenigen Minuten das Urteil. Militärrichterin Denise Lind spricht Bradley Manning in 19 von 21 Anklagepunkten schuldig, darunter mehrfach des Geheimnisverrats. Er habe mutmaßlichen Feinden jedoch nicht aktiv geholfen. Eine entscheidende Entlastung, denn auf Kollaboration mit dem Feind steht in den USA die Todesstrafe oder lebenslänglich. Das noch zu verhandelnde Strafmaß könnte für Manning jedoch jahrzehntelange Haft bedeuten.
Zum Urteil gegen Manning jetzt Stefan Niemann aus Washington.
Das Militärgericht verhängte nicht die Höchststrafe, hat aber kaum Milde walten lassen. Die Richterin in Uniform wollte der Argumentation der Verteidigung nicht folgen, die für Mannings Geheimnisverrat edle Motive geltend gemacht hatte. Damit liegt Denise Lind auf Regierungslinie. Zwar hatte Barack Obama in der Vergangenheit immer wieder Whistleblower, also Informanten, ermutigt, Missstände in die Öffentlichkeit zu tragen. Doch wann immer es um regierungsinterne oder Staatsgeheimnisse geht, ist auch der US-Präsident ein Hardliner. Hier warten nun alle darauf, für wie lange Bradley Manning ins Gefängnis muss. Über das exakte Strafmaß will die Richterin in den kommenden Wochen entscheiden. Das dürfte auch Edward Snowden gespannt verfolgen, denn der Informant, der die Ausspähaffäre publik gemacht hatte, fürchtet noch immer eine Auslieferung an die USA. Und damit zurück zu Jan Hofer.
Bundesverteidigungsminister de Maizière ist in der Affäre um das Drohnenprojekt Eurohawk von seinen Staatssekretären entlastet worden. Im Untersuchungsausschuss des Bundestages sagte heute unter anderem sein enger Vertrauter Bemelmanns aus und erklärte, er übernehme die Verantwortung für mangelnde Information des Ministers. Das Drohnenprojekt war wegen fehlender Zulassung für den deutschen Luftraum gestoppt worden, nach Investitionen von mehr als 500 Millionen Euro.
Er nahm alle Schuld auf sich. Stefan Bemelmanns, Staatssekretär im Verteidigungsministerium und seit Jahren enger Weggefährte Thomas de Maizières. Er habe den Minister zu spät informiert über die massiven Probleme, die zum Abbruch des Projekts Eurohawk führten. Die Regierungsparteien nach dem Schuldbekenntnis hochzufrieden.
Der Staatssekretär Bemelmanns hat Minister de Maizière eindeutig entlastet. Er hat bestätigt, dass er erst im Mai und nur im Mai den Herrn Minister informiert hat.
Damals stand die Entscheidung an, kaufen wir den Eurohawk oder kaufen wir ihn nicht. Das Ergebnis kennen Sie, wir beschaffen Eurohawk nicht.
6 Stunden lang dauerte die Anhörung, in der Stefan Bemelmanns wieder und wieder seinen Minister verteidigte. Für die Opposition dennoch ein letztlich gescheiterter Entlastungsversuch.
Das hilft aber nicht wirklich. Weil erstens mal müsste sich der Minister schon selbst auch Informationen holen und nachfragen, wenn Dinge im Raum stehen.
Das Bild ist ein verheerendes, was gezeichnet wurde. Teilweise wurde die Verantwortung nach unten abgegeben, teilweise wurden einfache Projektleiter beschuldigt. Teilweise ist so getan worden, als wäre der Minister auf einer Insel der Seligen, hätte mit seinem Haus überhaupt nichts zu tun.
Staatssekretär Rüdiger Wolf mochte keine Fehler im Eurohawk-Verfahren erkennen, stand aber auch loyal zum Minister. Generalinspekteur Volker Wieker sieht die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr durch das Eurohawk-Scheitern beeinträchtigt. Auch wenn Thomas de Maizière heute ein Stück weit entlastet wurde, morgen tritt er selbst vom Untersuchungsausschuss auf. Und die Frage, was der Minister wusste und wie er überhaupt sein Ressort führt, wird dann in vielfältiger Weise gestellt werden.
Die Ruhr-Universität Bochum prüft die Doktorarbeit von Bundestagspräsident Lammert. Er hatte selbst darum gebeten. Anlass sind Vorwürfe eines anonymen Bloggers, in der Doktorarbeit des CDU-Politikers seien auf mehr als 40 Seiten Unregelmäßigkeiten zu finden. Lammert erklärte dazu in der Zeitung Die Welt, er habe seine Arbeit nach bestem Wissen und Gewissen angefertigt.
Er ist die Nummer zwei im Staate und damit einer der wichtigsten deutschen Politiker. Norbert Lammert, seit 1980 für die CDU im Bundestag, inzwischen langjähriger Bundestagspräsident. Dass er seine Doktorarbeit in Sozialwissenschaften geschrieben hat, hier an der Ruhr-Universität in Bochum, ist fast 40 Jahre her und nun plötzlich wieder aktuell. Es gibt Plagiatsvorwürfe. Lammert reagiert sofort. Die Doktorarbeit steht seit heute auf seiner Homepage für jeden zum Nachlesen. Die Uni hat er selbst um Prüfung gebeten. Zur Sache teilt er mit, er habe die Arbeit nach bestem Wissen und Gewissen verfasst, sei von ihrer wissenschaftlichen Qualität überzeugt. Das sieht der Verfasser von Lammert Plagg anders. Er wirft Lammert wissenschaftliches Fehlverhalten vor. Lammert habe einen erheblichen Teil der angegebenen Literatur ganz offensichtlich nicht gelesen, soll auf ein Buch verwiesen haben, das es gar nicht gibt. Den Titel eines Werkes soll er sich ausgedacht haben. Diese Vorwürfe gegen den Bundestagspräsidenten kommentiert die Opposition mit größter Zurückhaltung.
Es gilt die Unschuldsvermutung und ich warne davor, wieder in eine Kommentarlage zu fallen, die die Reputation und die Integrität des Bundestagspräsidenten beschädigen kann.
Die Vorwürfe gegen Lammert stammen von einem anonymen Verfasser. Nur so viel gibt er von sich preis. Er sei derjenige, der das Plagiat im Fall Annette Schavan entdeckt habe.
Gegen den Präsidenten des FC Bayern München, Hoeneß, ist heute Anklage erhoben worden. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Steuerhinterziehung vor. Jetzt muss das Landgericht München entscheiden, ob die Anklage zugelassen wird. Mit einer Entscheidung wird frühestens Ende September gerechnet. Hoeneß hatte sich im Januar selbst angezeigt und dabei eingeräumt, dem Finanzamt ein Konto in der Schweiz verheimlicht zu haben. Israelis und Palästinenser wollen nach den Worten von US-Außenminister Kerry bei den Friedensgesprächen innerhalb von 9 Monaten zu einer Einigung kommen. Beide Seiten würden binnen 2 Wochen mit formellen Verhandlungen in Israel oder in den Palästinensergebieten beginnen, sagte Kerry in Washington. Die Delegationen des palästinensischen Chefunterhändlers Erekat und Israels Justizministerin Livni hatten sich in Washington zu Vorgesprächen getroffen. Die Europäische Union versucht weiter, die Krise in Ägypten zu entschärfen. Die Außenbeauftragte Ashton hat in Kairo erneut mit Vertretern der verfeindeten Seiten gesprochen. Dabei ist es ihr auch gelungen, den gestürzten Präsidenten Morsi zu treffen. Er wird seit seiner Entmachtung Anfang des Monats an einem geheimen Ort festgehalten. Eine Lösung des Konflikts ist aber weiter nicht in Sicht. Die Islamisten riefen auch heute zu Demonstrationen auf.
Wie eine Festung. Zehntausende von Muslimbrüdern im Kairoer Stadtteil Nasr City haben sich hinter Barrikaden verschanzt. Nachdem die gegnerische Armeeführung sich vom Volk ein Mandat zur Bekämpfung des Terrors geholt hatte, rechnen die Islamisten damit, dass ihr Hauptquartier bald von den Sicherheitskräften gewaltsam geräumt wird. Doch der Übergangsregierung und dem Militär will man keineswegs weichen. Widerstand bis zuletzt. Wir werden so lange weiter demonstrieren, bis unser Präsident Mohamed Morsi zurückkehrt. 1 Monat lang, 2 oder 3, kein Problem. EU-Außenbeauftragte Ashton hatte gestern und heute in Kairo zwischen den beiden Lagern vermittelt, um einen Ausweg aus der Krise zu finden. Dem starken Mann, Armeechef Assisi, hatte sie einen demokratischen und friedlichen Umgang mit den unterlegenen Islamisten nahegelegt. Bei den Moslembrüdern hatte die europäische Chefdiplomatin für eine Teilnahme am Aufbau des neuen Ägypten geworben. Überraschend konnte Ashton als erste Politikerin überhaupt mit dem abgesetzten islamistischen Präsidenten Morsi reden, hier bei seiner Verhaftung durch das Militär am 3. Juli. Es geht ihm gut. Wir hatten eine sehr freundliche, sehr offene Diskussion in den 2 Stunden, in denen ich bei ihm war. Ich weiß nicht, wo sein Aufenthaltsort genau ist, aber ich habe gesehen, dass seine Unterkunft hinreichend ausgestattet ist. Auch heute wieder haben die Muslimbrüder zu einem Millionenmarsch aufgerufen. Davon sind sie zwar zahlenmäßig weit entfernt, doch wenn sie auf Polizei und Armee treffen sollten, kann die Lage schnell eskalieren.
Pakistan hat einen neuen Präsidenten, den 73-jährigen Unternehmer Hussein. Er wurde heute vom Parlament in Islamabad und den 4 Provinzparlamenten gewählt. Anders als frühere Präsidenten wird Hussein wenig politische Macht haben. Die Kompetenzen des Amtes wurden in einer Verfassungsreform beschnitten. Die Wahl wurde von einem Überfall im Nordwesten des Landes überschattet. Pakistanische Taliban griffen ein Gefängnis an und befreiten mehr als 200 Häftlinge.
Sie kämpfen Stunden, mindestens 70 Taliban-Kämpfer stürmen ein Gefängnis. Sie haben Sprengstoff und Handgranaten. Mit Lautsprechern rufen sie Namen von Gefangenen. Insgesamt befreien sie 250 Insassen, darunter sollen noch 40 Extremisten sein. Dabei sollte es ein wichtiger Tag sein für Pakistans zerbrechliche Demokratie, denn Stunden später wird gewählt ein neuer Präsident. Mamnoon Hussein von der Muslimliga gewinnt. Hussein gilt als Vertrauter des Premierministers, aber auf die Frage, warum er der Richtige sei, kommt er im ARD-Interview ins Grübeln. Und dann sagt er, ich glaube, ich kann der Regierung helfen, die Probleme loszuwerden. Die Probleme, die er meint, sind riesig. Hussein spricht selbst von der schwierigsten Aufgabe seines Lebens. Pakistan gilt als ein Land, das sehr labil ist, vom Terror bedroht, mit Gewalt und Chaos überall. Zum ersten Mal wurde nicht das Volk gefragt, die Parlamente wählten den Präsidenten. Und anders als viele Vorgänger wird er kaum Macht haben. Er wird nichts bewirken, alle Parteien sind doch gleich. Ich denke, er ist sehr bescheiden. Das ist gut, das Land braucht einen moderaten Mann. Pakistans größtes Problem bleibt wohl die Sicherheitslage. Sie ist in weiten Teilen des Landes katastrophal.
Mehr zur Gefangenenbefreiung und der politischen Lage in Pakistan finden Sie auf tagesschau.de. Knapp eine Woche nach dem schweren Zugunglück in Nordspanien gibt es weitere Erkenntnisse zum Unfallhergang. Der Lokführer habe zum Zeitpunkt des Unglücks mit der Bahngesellschaft telefoniert und offenbar gleichzeitig auf einen Plan geschaut, gaben die Ermittler nach Auswertung der Blackbox bekannt. Der Zug sei selbst nach einem Bremsmanöver noch mit einer Geschwindigkeit von 153 Kilometern pro Stunde aus den Schienen gesprungen. Bei dem Unglück am vergangenen Mittwoch waren 79 Menschen ums Leben gekommen. Die Äußerungen von Papst Franziskus zum Umgang mit Homosexuellen haben Diskussionen über mögliche Auswirkungen auf die katholische Kirche ausgelöst. Franziskus hatte sich gestern auf dem Rückflug von Brasilien gegen eine Diskriminierung von Homosexuellen ausgesprochen. Die Reformbewegung Wir sind Kirche wertet Franziskus' Worte als wichtiges Signal. Der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken Glück sieht keinen Kurswechsel im Hinblick auf die Lehre der Kirche. Franziskus ändere jedoch die Gesprächskultur in der Glaubensgemeinschaft.
Wer bin ich, um über Homosexuelle zu richten? Es war nur ein Satz, den Papst Franziskus auf seiner Rückreise aus Brasilien in einer spontanen Pressekonferenz im Flugzeug sagte. Ein Satz, in den viele Hoffnung reinlegen. Es ist das erste Mal, dass der Papst das sagt. Und das ist sehr, sehr wichtig für uns. Fabrizio Marazzo, der Sprecher des größten Schwulencenters in Rom, sieht den guten Willen. Weltweit wird dieser auch in schwulen Netzwerken gefeiert, analysiert und gewertet. Dennoch ist mit diesem Satz noch weit nicht alles gesagt. Wir dürfen nicht vergessen, dass Homosexuelle zum Beispiel die Kommunion nicht empfangen dürfen, was aber für Gläubige wichtig ist. Da ist noch viel zu tun. Papst Franziskus hat einen neuen Führungsstil. Das ist nicht zu bezweifeln. Nicht nur das Thema um die Homosexualität, auch andere von seinen Vorgängern mit Samthandschuhen angefasste oder ignorierte kirchenpolitische Dauerprobleme spricht er an. Doch diesen Satz überzubewerten wäre zu viel.
Neu ist es nicht und schon gar keine Sensation. Es steht im Katechismus der katholischen Kirche festgeschrieben, ob Papst Franziskus dieses ändern wird, bleibt abzuwarten. Wichtig ist, dass er dieses Thema, wie auch andere strittige Themen, die sich seit Jahren hinziehen in der katholischen Kirche, dass er das angesprochen hat und möglicherweise da Bewegung ja in die Materie kommt.
Es ist vielleicht nur ein Satz gewesen, ganz gleich wie er interpretiert wird. Für viele steht er für eine neue Ära in der katholischen Kirche.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 31. Juli.
Das Tief, das zur Ostsee zieht, bringt vor allem dem Norden Deutschlands in der Nacht Regen. Allmählich beeinflusst dann auch wieder hoher Luftdruck das Wetter, das heißt, es wird sonniger und wärmer. Heiße Sahara-Luft ist dann auf dem Weg zu uns. Von Westen breiten sich in der Nacht Wolken ostwärts aus und bringen im Norden und der Mitte gebietsweise Regen. An den Küsten regnet es kräftig, dort sind einzelne Gewitter mit dabei. Der Mittwoch startet bewölkt, vor allem im Norden und Osten fallen örtlich Schauer, an den Küsten wieder Gewitter, im Süden setzt sich später oft die Sonne durch. Im Norden weht der Wind frisch, starke Böen sind dabei, im Süden weht er schwach bis mäßig. In der Nacht 19 Grad am Main, 10 Grad im Allgäu. Am Tag 20 Grad an der Nordsee, 29 Grad am Hochrhein. Am Donnerstag ist es sonnig, im Norden noch leicht unbeständig bis 34 Grad. Am Freitag sonniges, heißes Sommerwetter, an den Alpen am Abend einzelne Hitzegewitter bis 37 Grad. Auch am Samstag viel Sonnenschein, später im Nordwesten sowie an den Alpen teilweise heftige Gewitter.
Um 22.15 Uhr meldet sich Karen Mioska mit diesen Tagesthemen. Katholizismus und Homosexualität, Diskussion um die Äußerungen von Papst Franziskus und auf der Walz, die Wanderjahre eines Dachdeckergesellen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.